Um 1300 gab es in Schottland eine Zeit, die mich heute maximal verwirrt. William Wallace gewann gegen die Engländer und dennoch waren sie kurz darauf schon wieder da, bis Robert the Bruce sie erneut geschlagen hat. Dazwischen herrschten Verrat, Intrigen, Mord und die Flucht eines Königs. Diese schwierige Zeit will ich mit einer eigenen Serie beleuchten. Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute Kampf um Schottland, die Königskrise. Hallo, Jedunje Kimaraschiff. Wenn wir über schottische Schlachten sprechen, dann gibt es da zwei ganz bekannte. Da ist natürlich Culloden, die Schlacht überhaupt. Noch mehr seit Outlander. Culloden und die Jakobiten habe und werde ich sicher immer wieder auf diesem Kanal durchleuchten. Die andere Schlacht ist Bannockburn. Jene Schlacht bei Stirling Castle, die Schottland für Jahrhunderte vor England bewahrte. So jedenfalls erzählt man sich das. Doch je mehr ich mich mit der Geschichte rund um Bannockburn befasste, umso unklarer wurde mir alles. Warum wurde der englische König, also der Feind, als Schlichter beim Streit um die schottische Königswürde berufen? Warum hatte William Wallace Erfolg und dann irgendwie auch wieder nicht? Warum hat Robert the Bruce jemanden in einer Kirche ermordet? Und warum wurde er dann dennoch König? Dann kam dieses Buch heraus. The Wars of Scotland. Ein echter Schinken, der sich aber auf neuester wissenschaftlicher Grundlage mit den Unabhängigkeitskriegen auseinandersetzt. Jetzt ist mir vieles klarer und ich versuche dir das auch zu vermitteln. Dazu gehe ich aber tief rein in die Materie und das tue ich in mehreren Teilen. Los geht's. Schottland um 1200. Wenn ich Kommentare lese, merke ich oft, dass wir alle zusammen einen Fehler machen. Wir betrachten die damalige Zeit mit heutigen Augen. Alles führt unausweichlich auf den heutigen Zustand hin. Alles wird nach heutigen Maßstäben gemessen. Wir schauen zurück aus dem Jetzt, beurteilen die Situation mit dem Wissen um heutige Grenzen Schottlands, denken an eine Nation, die sich gegen eine andere behauptet hat. Doch die damaligen Akteure, sie blickten in die Zukunft aus einem ganz anderen Jetzt. Um zu verstehen, müssen wir, du und ich, eine Art Geschichtsreset machen. Gehen wir also weiter zurück und schauen uns Britannien und Europa um 1200 nach Christus an. Was finden wir vor? Zunächst überhaupt keine Idee von einer Nation. Das entwickelte sich erst mit der Französischen Revolution. Soll heißen, ob sich der Bauer auf dem Felde als Schotte gefühlt hat, ist mehr als fraglich, eher unwahrscheinlich. Dennoch gab es ein schottisches Reich. Nur sah das ganz anders aus, als wir uns das vorstellen. Es war keine territoriale Einheit, wie wir sie heute auf der Karte sehen. Noch zu Beginn des 13. Jahrhunderts gehörten die Inseln im Westen größtenteils weltlich wie religiös zu Norwegen. Auf dem Gebiet des heutigen Schottlands tummelten sich Nachfahren von Normannen, Franken, Norwegern, Gälen und anderen Völkern. Die Gebiete waren dabei durchzogen von geografischen Grenzen. Berge wie die Grampians oder Flüsse und Meeresarme wie der Forth waren echte Hindernisse für die Menschen. Es gab kein fixes Zentrum, keine Hauptstadt, in der ein König permanent saß, wie es heute mit dem Parlament der Fall ist. Könige zogen umher und hielten Hof, übrigens in den meisten Teilen Europas. Das Reich bildete sich aus verschiedenen Lordships. Ich nutze hier bewusst einen englischen Begriff, weil es sehr schwer ist, eine Entsprechung im Deutschen zu nennen, die nicht eine eigene Besonderheit hineinbringen würde. Am ehesten vielleicht Herrschaft. Darunter fielen, je nach Volksgruppe, Mormadoms, Earldoms, Baronies und andere Gebilde in Schottland. Solche Herrschaftsgebiete waren zum Beispiel Galloway, Buchan, Angus, Fife oder Atholl. Die Herren darauf werden heute als Magnaten bezeichnet. Dazu gehören Bischöfe, alle Formen von Grafen und Barone, die einen hohen Einfluss hatten. Wichtige Familien, davon werden uns später noch begegnen, etwa die anglo-normannischen Comyns, die Buchan beherrschten, ein Gebiet nordöstlich des heutigen Aberdeen, oder die Familie de Bruce, die Annandale und später Carrick im Südwesten besaßen. Diese Magnaten hielten sich Kämpfer und gaben Land an Bauern. Sie waren Herrscher ihrer Gebiete, aber unter einem schottischen König. Einige übten die Macht im Namen des Königs alleine aus. In anderen Gebieten gab es extra Sheriffs, also Statthalter des Königs. Der Name Sheriff, den wir aus Western kennen, setzt sich zusammen aus Shire Reeve. Shires sehen wir heute noch auf der schottischen Karte. Ross Shire, Perthshire und Aberdeenshire haben vielleicht schon einige gehört. Shire war also eine Verwaltungseinheit und Reeve war der Verwalter, der dort Recht im Namen des Königs sprach und Abgaben einholte. Im Deutschen wäre der Vogt vielleicht etwas Ähnliches. Und was machte nun der schottische König dabei? Zu der Zeit saß die Dunkeld-Dynastie auf dem Thron. Der König hielt selbst auch Land und holte sich einen Teil seines Unterhalts daraus. Denn der schottische König war kein Alleinherrscher, der tun und lassen konnte, was er wollte, oder der sich Geld wie Heu nehmen konnte. Er hatte definierte Aufgaben im Reich. Eine der wichtigsten war der Ausgleich unter den Magnaten. Sonst wären die sich andauernd an die Gurgel gegangen. Teils taten sie es dennoch. Der König war ständig im Reich unterwegs, um Hof zu halten. Manchmal rief er einen größeren Hof zusammen, dann waren mehrere Magnaten, Verwalter und Kleriker an einem Ort. Das geschah, wenn ein Streit um Land zu schlichten war oder wenn Außenpolitik gemacht werden sollte. Der König war also auch abhängig von den Magnaten und musste ein Beziehungsgeflecht aufrechterhalten. Denn die Magnaten finanzierten Kriegszüge und stellten Kämpfer. Es war eine Beziehung. Die Stärke des Königs stützte sich auf die Unterstützung der Magnaten. Diese Beziehung war nicht immer gut. Manche Magnaten forderten einen schwachen König heraus. Und ein starker König war ständig bestrebt, seine Macht gegenüber den Magnaten zu erweitern. Also, Schottland war ein Flickenteppich von Lordships, die von Magnaten beherrscht wurden, die unter einem König vereint waren. Oder wie es das Buch The Wars of Scotland beschreibt, das Königreich wurde weniger als territoriale Einheit begriffen, sondern vielmehr als Sammlung von Rechten, Gebräuchen und Gemeinschaften. Das war sehr grob der Zustand Schottlands um 1200. Aber Schottland war nicht alleine auf der Insel. Schauen wir nach England oder genauer gesagt ins Angevinische Reich. Das Reich der Plantagenets. Bei England denken wir dann meist an das heutige England, halb Großbritannien, unten. In Wahrheit sprechen wir aber über ein Reich und eine Einflusssphäre, die um 1200 auch die westliche Hälfte des heutigen Frankreichs umfasste. Ein riesiges Gebiet. Die englischen Könige waren dabei häufig im Streit mit den Nachbarn, Walisern, Franzosen, Iren, bisweilen auch mit den Schotten. Und ehrlich, gegen das Angevinische Reich war das Schottische ein Zwerg. Es waren aber weite Wege von Grenze zu Grenze für einen König, der im Reich präsent sein musste. Der Aufwand, das Angevinische Reich zusammenzuhalten, war hoch und teuer. Der englische König musste sich ebenfalls mit seinen Magnaten auseinandersetzen, da sie das alles mitfinanzierten. Die Plantagenets waren also mächtige, aber auch sehr beschäftigte Herrscher über ein Reich, das weit über das heutige England hinausging. Die Beziehung zwischen Schottland und England. Hier ist ein Teil der Geschichte, der oft zu kurz kommt. England und Schottland hatten eine Art Grauzone. So gab es schottische Magnaten, die Länder in England hielten. Etwa die Comyns, die de Bruce und auch die Balliols. Und es gab englische Lords, die Teile des schottischen Reiches besaßen. Berühmt etwa Roger de Quincy, zweiter Earl von Winchester. Er war in beiden Reichen eine wichtige Person. Der Clou? Selbst der schottische König und seine Familie hatten solche Ländereien in England. Den Earl of Huntingdon stellte zeitweise einen Seitenarm der Dunkeld-Dynastie. Und das Gebiet Tynedale besaß der schottische König gleich selbst. Das Problem damit? Der schottische König war dann auch ein Untertan der Plantagenets. Hinzu kam, Magnaten wie Königsfamilien heirateten ständig über die Grenzen hinweg untereinander und hatten somit ausgeprägte Verwandtschaftsgeflechte. Hätten England und Schottland damals einen Beziehungsstatus auf Facebook gehabt, er wäre it's complicated gewesen. Alexander II. Und III., die Dunkelds ab 1214. Schottland wuchs und modernisierte sich unter der Dunkeld-Dynastie schon seit Jahrzehnten. Die beiden Alexanders nutzten die Vorarbeit ihrer Vorfahren und versuchten, das Reich in den Westen auszuweiten. Der Bereich, den wir heute als Highlands and Islands bezeichnen würden. Denn der gehörte damals noch zu Norwegen. Alexander III. Schaffte schließlich den großen Durchbruch. Mit Hilfe seiner Magnaten nahm er Norwegen die Inseln im Westen ab, also die äußeren Hebriden, Eiler und andere Bereiche. Das tat er nicht durch einen teuren Feldzug. Stattdessen zeigte Alexander den Unterkönigen auf den Inseln, dass Norwegen sie schlicht nicht beschützen konnte. Er ließ Plünderungen durchführen. König Hakon von Norwegen wollte das Gegenteil beweisen, doch er scheiterte beim Scharmützel von Largs und starb kurz darauf auf Orkney. Der Vertrag von Perth im Jahr 1266 besiegelte offiziell, dass diese Gebiete von Norwegen an Schottland gingen. Von da an hatten die beiden Reiche auch wieder ein ganz gutes Verhältnis. Aber das war schon ein Riesenerfolg für den schottischen König. Noch einmal zu den Beziehungen zwischen den Dunkels und den Plantagenets ab 1214. Die erste Frau von Alexander II. War Joan, eine Tochter eines englischen Königs. Sie starb leider. Ihr Vater streckte daraufhin seine Fühler nach Schottland aus und erhob Anspruch auf das Reich. Alexander II. Heiratete daher erneut, und zwar Marie de Coucy. Sie war die Tochter eines französischen Edelmanns, der ein erbitterter Feind der Engländer war. Die beiden hatten einen Sohn, Alexander III. Der wurde mit nur 7 Jahren König. Und in dieser Zeit zeigte sich, was passierte, wenn kein starker König in Schottland regierte. Fraktionen der Magnaten stritten sich um mehr Macht und der englische König versuchte, all das auszunutzen. Alexander III. Heiratete sogar wieder eine Tochter von Henry III., nämlich Margarete von England. Henry wollte nun erneut, dass sich Alexander III. Dem englischen Königreich unterwarf. Doch der machte nicht mit und zeigte sich mit zunehmendem Alter als geschickter König. Wir sehen also, Dunkeld und Plantagenet, das war eine On-Off-Beziehung. Mal gut, mal schlecht. Eine Tochter Alexander III. War Margarete von Schottland. Im Rahmen des Vertrags von Perth über die Rückgabe der westlichen Inseln kamen die Parteien überein, dass Margarete den Sohn des norwegischen Königs heiraten sollte, Eric. Die beiden hatten eine Tochter und die nannten sie wenig fantasievoll ebenfalls Margarete. Kein Wunder, dass man bei all dem schwer den Überblick behält. Viele Alexanders, Henrys, Margaretes und Edwards sind im Spiel. Aber diese Margarete von Norwegen, der werden wir gleich noch einmal begegnen. Grundsätzlich galt Alexander III. Ab 1260 im eigenen Reich als ein idealer König, der Frieden, Stabilität und Reichtum garantierte. Er dehnte die Grenzen deutlich aus, hielt den englischen König auf Abstand und schaffte Frieden zwischen den Fraktionen der Magnaten. Es war schön, doch es sollte enden. Die Königskrise beginnt. Ich habe vorhin schon erzählt, wenn ein Lordship keinen oder einen zu jungen Erbe hatte, sprang manchmal der König als Statthalter ein. In Fife war das so ein Fall. So kam es, dass Alexander III. Von einem Bankett in Edinburgh zurück nach Kinghorn in Fife ritt, wo seine Frau wartete. Allerdings war das da nicht mit Margarete von England, denn die war bereits einige Jahre zuvor gestorben. Die neue schottische Königin hieß Jolande, war Französin und sollte dem englischen König mal wieder signalisieren, dass man sich in Schottland hier nicht hereinreden ließ. Alexander hatte aber Pech mit seinen Thronfolgern. Die männlichen Nachkommen aus der ersten Ehe waren alle jung gestorben. Und seine Tochter aus der ersten Ehe war mit dem jetzigen norwegischen König verheiratet. Auf Jolande ruhte darum die Hoffnung der ganzen Dunkeld-Dynastie. Sie sollte einen männlichen Nachkommen gebären. Das ging nicht von selbst, darum ritt Alexander eben nachts zu ihr, übrigens gegen den Rat seiner Begleiter. Da er alleine war, ist nicht ganz klar, was genau passierte. Vermutlich fiel der König in der Dunkelheit vom Pferd, stürzte die Klippen der Petticoat Bay hinab und starb. Der Thron war leer. Ein Thronfolger nicht vorhanden. Aufregung ergriff die Magnaten, denn nun musste die Nachfolge neu geregelt werden, ohne dass man in einen Bürgerkrieg verfiel. Doch es gab eine Art Notfallprotokoll. Man ernannte Guardians, also Wächter. Sie sollten das Reich führen, bis ein neuer Regent auf dem Thron saß. Königin Jolande zog sich auf Stirling Castle zurück und verkündete prompt eine Schwangerschaft. Also war es doch nicht ganz so schlimm, denn es waren ja zwei Feuer im Eisen. Erstens Jolandes ungeborenes Kind. Zweitens Margarete, die Enkelin Alexanders in Norwegen. Doch nach 200 erfolgreichen Jahren meinte es das Schicksal nicht mehr gut mit den Dunkelds. Es kam hart auf hart. Jolandes Kind wurde entweder tot geboren oder die Schwangerschaft schlug schon früher fehl. Ganz klar ist das heute nicht mehr. Jetzt konzentrierten sich die Guardians auf die letzte Chance. Margarete, die Jungfrau von Norwegen, die war da gerade einmal 3 Jahre alt. Doch ihr Vater, König Eric von Norwegen, war besorgt. Er wollte seine Tochter zwar auf den schottischen Thron heben, doch er sah auch, dass sich rebellische Magnaten dagegen wehrten. In dem Fall die Earls of Carrick, also die Familie de Bruce. Deren Gegenspieler waren die mächtigen Comyns, die auch 2 Guardians stellten. Diese Rivalität war Eric zu unsicher und er wandte sich an den englischen König Edward I. Zu ihm hatte Eric ein gutes Verhältnis und Vertrauen. Die schottischen Magnaten und der englische König schlossen daraufhin 2 Verträge, den Vertrag von Birkham 1289 und den von Salisbury 1290. Im ersten Vertrag legte man fest, dass Edward die junge Margarete nach England brachte und beschützte, bis sie den Thron besteigen könne. Der zweite hielt klar die Unabhängigkeit Schottlands fest, arrangierte aber auch die Hochzeit zwischen Margarete und Edwards Sohn. Edward war nun voll involviert und sicherte Einfluss, wo er konnte. Sein Sohn wäre an der Seite von Margarete schottischer König geworden. Dass das Reich nominell unabhängig geblieben wäre, hätte nichts am größeren Einfluss der Plantagenets geändert. Im September 1290 fuhr Margarete dann in Norwegen los. Das Schiff legte verdächtig spät im Jahr ab. Es drohten schon die Zeit der Herbststürme. Darum munkeln einige, dass Margarete bereits vorher krank gewesen war und man hatte warten wollen, bis sie wieder gesund gewesen wäre. Margarete schaffte es nur bis nach Orkney, damals noch Teil des norwegischen Reichs. Dort starb sie im Alter von 7 Jahren. Und mit ihr endete die erfolgreiche schottische Dunkeld-Dynastie. Jetzt war alles in Gefahr. Der Streit der Magnaten um die Herrschaft begann. Ich hoffe, dieser Einblick in das Mittelalter Schottlands hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Im nächsten Teil werden wir dann die Jahre zwischen Alexander und Robert the Bruce beleuchten. Mit dabei natürlich William Wallace. Bis dahin sage ich, Cheerio Andraste, Agis Euchemar.